Unternehmen Wissenschaft. Der Podcast mit Zukunft. Präsentiert von EcoPlus. In einer weiteren Podcast-Episode des EcoPlus-Bereichs Unternehmen und Technologie besuchen wir die Sojerei. Das Familienunternehmen stellt den immer gefragteren Bio-Tofu und weitere nachhaltige Lebensmittel her. Unterstützt vom Lebensmittelcluster Niederösterreich und dessen Wirtschaftspartnern prüft man dort im Rahmen des von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft initiierten Innovationscamps Waste to Value Nutzungsmöglichkeiten für die wertvollen Reststoffe aus der Tofu-Produktion. Den Anfang dieser Folge machen mit Lukas Weiß, der Geschäftsführer der Sojerei Vollwertkost GmbH, und Sigrid Meischl als Projektmanagerin im EcoPlus Lebensmittelcluster Niederösterreich. Mein Name ist Fritz Hutter und als Ihr Podcast-Reporter darf ich Sie neuerlich durch ein spannendes Projekt geleiten. Lieber Herr Weiß, herzlichen Dank, dass wir unser mobiles Podcaststudio heute bei Ihnen in der Sojerei in Dreiskirchen aufstellen durften.
Sehr gerne, freut mich, dass wir Sie bei uns begrüßen dürfen.
Was genau macht die Sojerei für die paar, die es nicht wissen?
Also die Sojerei ist ein Familienbetrieb, der bereits seit 1984 Sojaprodukte in verschiedensten Variationen produziert, hauptsächlich Tofu. Wir sind in den letzten Jahren hier sehr stark gewachsen, haben uns auch hier am Betriebsstandort in Dreiskirchen, wo wir uns seit 1991 befinden, sehr stark ausgeweitet und freuen uns, dass wir ja ganz Österreich und die umliegenden Länder mit Tofu beliefern dürfen.
Was ist da die Zielkundschaft?
Ich glaube, dass wir hauptsächlich ernährungsbewusste Konsumenten ansprechen, die wir mit unseren Produkten begeistern dürfen.
Also vom privaten Haushalt bis zum Spezialitätenlokal, nehme ich an.
Genau, also wir sind hier breit aufgestellt. Wir sind im Einzelhandel sowie auch im Fachhandel vertreten und beliefern genauso die Gastronomie oder auch Weiterverarbeiter, wo man dann unsere Tofus versteckt in diversen Fertiggerichten, Aufstrichen und so weiter findet.
Versteckt ist gut. Wir haben uns am Anfang ein geheimnisvolles Geräusch gegönnt. Was haben wir da gehört, Herr Weiß?
Ja, das war unser Rohstoff, unsere Sojabohnen, unsere österreichischen Bio-Sojabohnen, die jetzt dann im Anschluss weiterverarbeitet werden. Die sind gerade aus unserer Überverpackung, den 800 Kilo Big Bags, in unsere Wasch- und Einweichtanks gefallen.
Okay, jetzt haben wir das Geheimnis auch gelöst. Und das zweite Geheimnis, wir sind nicht zu zweit in der Runde, mit uns am Tisch, Sigrid Meischl. Wie kommt da die EcoPlus ins Spiel?
Ja, wir sind schon lange eigentlich Partner, also die Sojerei ist bei uns ein Clusterpartner. Was bedeutet das? Also wir unterstützen eigentlich lebensmittelproduzierende Unternehmen dabei, in Kooperation Projekte zu absolvieren bzw. gemeinsam zum Ziel zu kommen. Wir haben uns auch irgendwie ein bisschen an die Fahnen geheftet, dass wir zum Thema nachhaltiges Ressourcenmanagement oder nachhaltige Produktion auch hierbei unterstützend sein wollen und bieten da immer wieder Projekte an, und die Sojerei ist ein bisschen ein gutes Opfer im Sinne von ein Wiederholungstäter eigentlich. Also da haben wir schon einiges gemeinsam gemacht, und das Innovationscamp ist eigentlich auch nicht einmal das erste, sondern sogar das zweite.
Eben, apropos Innovationscamp, eben ist eine Betriebsführung in der Sojerei zu Ende gegangen und die war Teil eben des Innovationscamps Waste to Value, wertvolle Reststoffe in Lebensmittel. Wo liegt die Problemstellung für die Sojerei in diesem so zukunftsträchtigen Bereich?
Die Problemstellung stellt sich darin, dass bei der Tofu-Produktion selbst Nebenprodukte anfallen, die teilweise weiterverarbeitet werden, zum größten Teil aber ausgeschieden werden aus dem Produktionsprozess und wir uns hier andere Verwertungsmöglichkeiten suchen müssen. Und genau hier setzt dieses Projekt an, wo wir unsere Reste, die Sojabohnenreste der Vermahlung, unser Okara, wie es genannt wird, versuchen wollen, möglichst hochwertig weiter zu verarbeiten, weil es sehr schade drum wäre, ein derart hochwertiges Lebensmittel dann entsprechend zu entsorgen, im schlimmsten Fall in einer Biogasanlage zu verarbeiten. Ein zweiter Punkt ist unsere Sojamolke, die beim Pressen des Tofus anfällt, also ähnlich wie bei der Käseherstellung. Auch da sind nach wie vor wertvolle Inhaltsstoffe enthalten. Und hier gehen die Überlegungen dahin, wie man die Sojamolke in einem anderen Lebensmittel oder in der Kosmetikbranche, wo auch immer, unterbringen kann.
Dazu werden wir dann noch ein bisschen genaueres hören, nehme ich an, über die Möglichkeiten nachhaltige Ressourcennutzung. Sigrid, ein ganz großes Thema des Lebensmittelcluster Niederösterreich, in dem du ja aktiv bist.
Genau, also als Projektmanagerin darf ich da immer wieder walten und eigentlich koordinieren und ein bisschen die Drehscheibe spielen zwischen einerseits der Wirtschaft und andererseits der Wissenschaft. Und spannend ist auch einerseits, dass die Unternehmenspartner untereinander sich überhaupt nicht als konkurrierend sehen, sondern auch wirklich dann in weiterer Folge der Kooperationen entstehen. Und ich glaube, das wird gerade im Bereich Reststoffe auch wieder sehr spannend werden, weil man muss ja nicht immer im eigenen Süppchen kochen.
Herr Weiß, ein großes Thema, das ständig wächst, wie wir auf allen Kanälen mitkriegen. Ist es ja Pflicht oder eine Chance für die Sojerei in dem Bereich, sich noch mehr zu überlegen?
Also unserer Ansicht oder vor allem meiner Ansicht nach ist es eine riesengroße Chance, weil wir gerade dahingehend großes Potenzial sind, dass wir nicht nur unser Hauptprodukt weiterbringen. Man muss sich das vorstellen, zu Zeiten, wo noch weniger Tofu konsumiert wurde, wo Tofu noch gar nicht so bekannt war, haben wir es geschafft, den Großteil unserer anfallenden Nebenprodukte in anderen Produkten weiterzuverarbeiten. Diese Schienen haben sich nicht in dem Maße erhöht, wie unsere Tofu-Produktion gestiegen ist. Und es ist uns eigentlich seit Jahren ein Anliegen und wir sind auch seit Jahren schon auf der Suche danach, wie wir diese Reststoffe besser verarbeiten können. Und von dem her kam es uns sehr gelegen, dass dieses Projekt hier zustande gekommen ist und dass wir auf der einen Seite die Wissenschaft haben, auf der anderen Seite EcoPlus als großen Partner, der so den Überblick über alle Bereiche hat, was Wissenschaft, aber auch was die Unternehmen betrifft. Und ich sehe es als äußerst spannend an, dass hier Unternehmen verschiedenster Branchen oder mit verschiedensten Ansätzen hier zusammenkommen und an einem gemeinsamen Problem arbeiten, wobei jeder die Möglichkeit hat oder irgendwo auch ein bisschen Ideen hat, was denn der andere nicht mit seinen Nebenstoffen und Nebenprodukten unter Umständen machen könnte.
Welche Instrumente, Sigrid, nimmt die EcoPlus in die Hand, um hier zu unterstützen?
Ja, wir kennen uns halt bei Förderschienen auch recht gut aus und dieses Innovationscamp, das ist etwas, das für alle eigentlich wahnsinnig attraktiv ist. Es ist von der FFG, von der Forschungsförderungsgesellschaft aus, ist ein Qualifizierungsprogramm oder eine Qualifizierungsoffensive, die wirklich 100% gefördert wird. Das heißt, die Unternehmen, denen fallen keine Kosten an, zeitliche Ressourcen, die zahlen sich einfach aus, da reinzustecken, aber das war es dann sozusagen an Ressourcen, die sie reinstecken müssen. Und das sind 5 Tage maßgeschneidertes Programm, das heißt, der Wissenschaftspartner beschäftigt sich mit den Unternehmen und das sieht man halt gerade heute. Also nicht nur sozusagen, dass wir 5 Tage zusammensitzen, sondern jedes Unternehmen wird auch nochmal einzeln serviciert. Eben heute schauen wir uns die Stoffströme an und das haben wir bei allen Unternehmen gemacht. Also sie stecken gerade mittendrin und da kommt eigentlich eins ins andere und jedes Unternehmen profitiert von dem Wissen, das wir jetzt gerade auch schöpfen, weil es ist wirklich jeder Experte in seinem Unternehmen.
Zum Finale der ersten Gesprächsrunde, Herr Weiß, was spüren Sie für einen Spirit so in der Branche, in der lebensmittelproduzierenden Branche in Niederösterreich? Ist das Problembewusstsein bereits sehr ausgereift oder wo ist man da ungefähr?
Also ich denke, das ist eine Philosophiefrage der einzelnen Unternehmen. Da tickt sicher jedes Unternehmen anders. Wir sind hier schon sehr lange dran, uns mit den einzelnen Themen unseres Produktionsprozesses zu beschäftigen. Ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir uns sehr viel selbst erarbeiten mussten. Also es gab ja, wie wir hier angefangen haben, keine Tofu-Maschine, die man hinstellt, einschaltet und dann kommt am Ende Tofu raus, sondern da musste wirklich das Know-how von Anfang an aufgebaut werden, bis wir dann so weit gekommen sind, dass wir zu 100% auf österreichische Sojabohnen setzen konnten, weil einfach die Sorten dann auch in Österreich verfügbar waren, die zur Tofu-Herstellung besonders geeignet waren. Und ich denke, dass man sich so Schritt für Schritt, vor allem in unserem Fall, da angenähert hat und hier ein sehr, sehr breites Sichtfeld sich aufgebaut hat, wo man versucht, auch diverse Faktoren vielleicht mit einzubringen oder mit zu berücksichtigen, die jetzt nicht alltäglich sind für einen Produktionsbetrieb. Aber grundsätzlich, was mir die ersten Tage dieses Innovationscamps gezeigt haben, glaube ich, ist es sehr wohl so, dass hier gerade ein Umbruch stattfindet, dass auch große Unternehmen beginnen, sich dessen bewusst zu werden, was hier denn tatsächlich an Lebensmitteln verschwendet wird, an Ressourcen verschwendet werden, wenn man das dann am Ende zurückrechnet. Und da bin ich guter Dinge, dass das in Zukunft das Thema noch größer wird. Ja.
Letztes Schlusswort für diese Runde, die Sigrid Meischl. Was ist dein Vision, wie schnell wünschst du das, den Fortschritt in diesem Bereich, in eurem Bereich?
Also ich freue mich natürlich, wenn ich in, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahren Produktentwicklungen am Markt sehe, wo ich mir denke, aha, das habe ich schon mal im Prototypen vielleicht gesehen beim Innovationscamp. Das wäre natürlich wunderschön. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch ein Innovationscamp 2, wo wir einfach daran weiterarbeiten, weil ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende.
Alles klar, dann danke ich für diese spannende erste Runde und wünsche gutes Gelingen bei diesen spannenden Entwicklungen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Für unsere zweite Gesprächsrunde haben sich nun 2 Experten aus der Wissenschaft bei uns eingefunden. Gernot Zweitig von der FH Wiener Neustadt am Campus Wieselburg und Martin Rogenhofer vom Lebensmitteltechnologischen Zentrum Francisco Josefinum, welches ebenfalls in Wieselburg situiert ist.
Bitte um eine kompakte Vorstellung Ihrer beiden Institutionen, meine Herren. Beginnen wir mit dem Herrn Zweitig.
Mein Name ist Gernot Zweitig. Ich leite an der Fachhochschule Campus Wieselburg. Wir gehören zur Fachhochschule Wiener Neustadt dazu, als ein Standort von 4 Standorten letztendlich, leite ich dort den Fachbereich Lebensmittelwissenschaften und den Studiengang Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement. Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Ressourcenthema, das heißt also mit Nebenprodukten aus der Landwirtschaft, mit Nebenprodukten aus der Lebensmittelverarbeitung und versuchen da Wertstoffe zu gewinnen und neue Produkte zu entwickeln.
Also da haben wir mal auf jeden Fall einen, der goldrichtig ist. Ich nehme an, Herr Rogenhofer, auch Ihre Institution hat sich dem Thema verschrieben. Bitte um eine kurze Jobdescription.
Sehr gerne, mein Name ist Martin Rogenhofer. Ich leite das Lebensmitteltechnologische Zentrum. Das ist eine kleine Forschungseinrichtung, die zur höheren Bundesländer- und Forschungsanstalt Francisco Josefinum in Wieselburg gehört. Wir haben in Summe 2 Forschungseinrichtungen. Eines, wie gesagt, widmet sich dem Thema Lebensmittel, das leite ich, und der Kollege Prankl dann ist Forschungsleiter für die Landtechnik. Ja, und unser Part ist im Prinzip auch in diesem Projekt, dass wir was Sinnvolles mit Nebenprodukten aus der Produktion entwickeln oder dass wir schauen, dass wir die vielleicht wieder in die Nahrungskette zurückführen können.
Wie schaut das konkret aus? Nehmen wir das Beispiel Sojerei, wo wir in einem wunderschönen Besprechungszimmer sitzen, Herr Zweitig. Was macht ihr für die Sojerei?
Die Sojerei ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber egal welches Unternehmen in der Lebensmittelbranche, überall fallen neben den primären Produkten, die ja angestrebt werden, fallen auch Sekundärprodukte oder Nebenprodukte an. Und hier bei der Sojerei ist es das Okara. Hier wird der Tofu als primäres Produkt hergestellt. Das Okara ist hier ein Nebenprodukt, das anfällt bei der Verarbeitung. Es sind die festen Sojabestandteile, die abgetrennt werden und die hier eigentlich einen sehr hohen Proteinanteil noch enthalten, ein sehr hochwertiges Protein, auch einen sehr hohen Ballaststoffanteil, was also für weitere Lebensmittelprodukte schon sehr interessant ist, dass man dieses Nebenprodukt dann auch in weitere Lebensmittel, in neue Entwicklungen dann einbringen kann. Ein weiteres Nebenprodukt wäre zum Beispiel Sojamolke, nicht ganz korrekt ausgedrückt die Molke, ja, weil es kein tierisches Produkt ist, aber ist auch ein Nebenprodukt, das hier anfällt und das also sicher auch noch Verwertung finden kann.
Herr Rogenhofer, wie greifen Sie zu auf das Problem?
Im Prinzip in ähnlicher Weise, wie der Kollege Zweiting das geschildert hat. Wir haben am Standort in Weinzierl ein Technikum mit vielen Versuchsanlagen und werden versuchen, also diese Sojamolke bzw. Okara so aufzubereiten, wir haben es heute einmal vorbesprochen, dass man es vielleicht sprühtrocknen kann, was auch immer. Da gibt es also verschiedene technologische Möglichkeiten, dass wir also mit unseren Pilotanlagen die größere mögliche Verwertung dann simulieren.
Was könnte so ein Folgeprodukt sein, Herr Zweitig? Sie haben angesprochen, vielleicht in der Herstellung anderer Lebensmittel fündig zu werden. Was könnte es sein?
Wir haben auch schon Versuche gemacht, dieses Okara einzubauen in bestehende Lebensmittel. Ganz interessant war da zum Beispiel in Backwaren, das heißt also im Brot, wurde ein gewisser Anteil an Okara mit eingesetzt. Und was interessant war dann, war nicht nur, dass hier ein Wertstoff verwertet wurde und eingesetzt wurde, sondern dass auch das Frischhaltevermögen des Brotes verbessert wurde. Das heißt also, wir haben festgestellt, dass ein Brot, ein Dinkelbrot, das generell weniger Wasser aufnehmen kann, durch den Okara-Zusatz länger feucht bleibt und frisch bleibt. Das war also, wir haben es nach einer Woche verkostet, nach einer Woche hat das geschmeckt wie frisches Brot. Und vom Geschmack her auch ganz interessant, also nicht bohnig, wie man sich das vielleicht erwarten würde von der Sojabohne eben, sondern ein sehr angenehmer, nussiger Geschmack.
Klingt eigentlich schmackhaft. Herr Rogenhofer, wichtig bei der Realisierung von solchen Projekten ist ja immer die Kombination von Ökologie und Ökonomie.
Meistens sind die Fragestellungen, die wir bearbeiten, eher nur einmal einfach etwas zu testen, ist es überhaupt technisch möglich? Den Gesichtspunkt der Ökologie, Ökonomie, das ist dann meistens Firmensache, dass die Auftraggeber dann mit unseren Ergebnissen dann praktisch kalkulieren können, zahlt sich das aus zum Beispiel, verdienen wir dran irgendwas, hat es auch irgendwelche ökologischen Aspekte, die damit verfolgt werden können und ähnliches. Also es ist nicht direkt eine Fragestellung, die wir selber bearbeiten.
Okay. Gibt es vielleicht Best-Practice-Beispiele in Ihrem Wirkungsbereich, wo Sie sagen, da ist uns richtig was gelungen in der Nutzung von Reststoffen?
Dieses Projekt ist ja einmal, oder es handelt sich hier um pflanzliche Nebenprodukte. Wir beschäftigen uns sehr viel auch mit tierischen Erzeugnissen, also echte Molke zu verwerten zum Beispiel oder Buttermilch aus der Butterherstellung. Da haben wir also schon einige Produkte entwickelt, die dann auch am Markt erhältlich waren, wo tatsächlich dann der Reststoff völlig und sinnvoll auch verwertet wurde. Ökonomisch sind die Dinge meistens nicht unbedingt, sondern da geht es manchmal darum, eben dabei zu sein, wenn es heißt, eben Reststoffe sinnvoll zu verwerten und sie nicht einfach den Schweinen zu verfüttern. Das ist ja auch oft so ein Thema, dass der Mensch sozusagen auch dann Ziel dieser Weiterentwicklungen ist.
Gibt es Leuchtturmprojekte, Herr Zweitig, wo man sagt, das war eigentlich schon ein spektakulärer Wurf, der in dieser Branche, in der Nutzung und der Weiterverwendung von Reststoffen gelungen ist, wo man sagt, okay, das finde ich sehr spannend.
Es gibt natürlich sehr viele Produkte am Markt schon, für die dann solche Reststoffe eingesetzt wurden. Ja. Man kennt da in Österreich ganz im Besonderen das Punschkrapferl, wo man also da Brösel, Kuchenreste von der Kuchenproduktion, von der industriellen Kuchenproduktion eingesetzt hat, also ursprünglich eigentlich auch von kleineren Konditoreien, Bäckereien. Die Molke natürlich, also die Trinkmolke. Man muss aber dazu sagen, das ist eigentlich auch nur ein kleiner Bereich oder ein kleiner Anteil der anfallenden Molke, der als Trinkmolke, dann als Molkegetränk dann Verwendung findet. Leider eben, aber das sind so Ansätze und Versuche, eben genau in diese Richtung zu gehen. Und nachdem das Ressourcenthema, das Rohstoffthema ein Thema ist, das also immer wichtiger wird, gerade in Zeiten wie diesen, ist das ein Trend, der sicher noch verstärkt wird in der nächsten Zeit.
Spürt man den Trend auch bei Ihnen, Herr Roggenhofer, dass die Anfragen in diesem Bereich intensiver und mehr werden?
Spürt man tatsächlich. Die Aufträge aus der Lebensmittelwirtschaft in diese Richtung gehen oft in diese Themenbereiche. Was können wir mit dem tun, das wir bis jetzt eben nicht sinnvoll verwertet haben? Also es gibt schon Ansätze. Die Problemstellung ist meistens klar. Die Lösung liegt nicht sofort auf der Hand. Also da muss man schon erstens die Literatur befragen, gab es nicht früher schon einmal Ansätze in diese Richtung, und fallweise muss man wirklich neue Ideen gebären oder also wirklich neue Ansätze gehen, die bis jetzt einfach nicht angedacht werden sind.
Frage an beide Herren zum Finale hin, wie schätzen Sie den Status quo in der Lebensmittelproduktion, in der niederösterreichischen Lebensmittelproduktion ein? Ist das Problembewusstsein bereits so scharf wie ja, in Zeiten des Ressourcenmangels da wie dort vielleicht angezeigt wäre. Wie schätzen Sie das ein, Herr Zweitig?
Ja, das Bewusstsein ist auf jeden Fall verstärkt vorhanden. Das heißt, wir haben immer mehr Anfragen von Unternehmen, auch für Projekte. Wir sind ja keine reine Forschungseinrichtung. Wir haben ja auch dann eben als Fachhochschule einen großen Teil Lehre, wo wir dann Studenten mit einbinden und im Rahmen von Produktentwicklungsprojekten dann eben für Unternehmen an solchen Lösungen arbeiten. Und da sehen wir, dass da sehr viele Anfragen kommen und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Das heißt also, da ist das Problembewusstsein auf jeden Fall vorhanden. Und im Rahmen dieses Innovationscamp, das wir jetzt durchführen mit verschiedensten Unternehmen aus Niederösterreich, da sehen wir auch, dass das jetzt keine geringen Mengen sind, die da anfallen, sondern dass das eigentlich für den Konsumenten meistens nicht sichtbar extrem große Mengen sind, die hier leider an Wertstoffen verloren gehen und entsorgt werden, im besten Fall vielleicht noch in die verfüttert werden, ja, das heißt also in Tierfutterbereich wandern. Das Ziel wäre, möglichst hochwertige Produkte daraus zu entwickeln, also eher im Lebensmittelbereich. Das heißt, von der Verwertungspyramide her ist das eher hoch angesiedelt, ja, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Bereiche wie zum Beispiel Energiegewinnung, Biogas, Bioethanol, das ist die ultimative letzte Möglichkeit, dann die Stoffe wieder zu nutzen, wenn es nicht anders geht. Aber das Ziel wäre, also möglichst hochwertige Produkte herzustellen wie Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel.
Also von was Guten zu was Guten. Herr Roggenhofer hat es auch schon gesagt, mit dem Mensch durchaus auch als genussfähiges Wesen im Mittelpunkt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Ich wünsche gutes Gelingen, Klopfen auf Holz und alles Gute.
Dankeschön.
Dankeschön.
Zum Finale der Episode holen wir Ernst Ternon ans Mikro. An der FH Wiener Neustadt leitet dieser den Masterstudiengang Green Marketing, ein Feld, auf dem nachhaltige Maßnahmen mit fassbarem Storytelling gepaart werden, um möglichst breites Verständnis und damit Wirksamkeit zu erlangen. Herr Ternon, wie verkauft sich Nachhaltigkeit im Jahr 2022? Großes Thema, nehme ich an.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch immer mehr. Also aufgrund der aktuellen Situation ist dieses Thema Nachhaltigkeit, hätte man ursprünglich geglaubt, es ist etwas in Hintertreffen oder kommt ins Hintertreffen. Nein, ganzes Gegenteil ist, immer mehr Unternehmen und vor allem die Konsumenten sind sich bewusst, dass Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit ganz, ganz ein wesentlicher Teil des Konsums ist. Nicht nur bedingt den knapper werdenden Ressourcen, sondern auch, wie wir es ja live erleben, Klimawandel und diese Bedingungen, wie wir unsere Umwelt und Umfeld wahrnehmen, wird es immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, sich mit Nachhaltigkeit im Konsum zu beschäftigen.
Trotzdem ist Green Marketing notwendig.
Da müsste man jetzt einmal schauen, es gibt ja keine Definition für Green Marketing im Großen und Ganzen, sondern zu Beginn des Green Marketings hat man es eigentlich auch nur im ökologischen Kontext gesehen. Das hat sich gewandelt. In der Zwischenzeit ist durch dieses Zusatzwort Green, wie Green Deal und Transformation, ist auch bewusst geworden, dass es um soziale Komponenten geht und auch um ökonomische Komponenten geht in Nachhaltigkeit. Und genau da setzen ja auch Unternehmen an, sich jetzt gepaart mit der ökologischen Problemstellung, mit der ökonomischen gleichzusetzen und zu sagen, es bringt ja nicht nur jetzt der Umwelt was, sondern auch wirklich ökonomisch den Betrieben, sich speziell als Beispiel mit sogenannten Nebenprodukten zu beschäftigen, die in der bis jetzt aufgrund der etwas besseren Produzierbarkeit oder sagen wir mal so, anders gesagt, da es billiges war, es etwas wegzuschmeißen, als sich darum zu kümmern, ob man das nicht verwerten kann. Aber immer mehr fordern ja auch Konsumenten zu sagen und hinter diesen Produktionszyklen zu sehen und sagen, was passiert denn mit dem, woher bekommt ihr das Material und was macht ihr mit dem, was ihr nicht mehr braucht? Und damit beschäftigt sich auch Green Marketing im Teilbereich zu sagen, wie können wir das kommunizieren? Wie können wir Authentizität, das ganz wichtig ist für so Unternehmen, wie können wir oder wie kann Green Marketing da unterstützen in der Kommunikation, es so den Konsumentinnen rüberzubringen, damit es nicht nur glaubwürdig ist, nachvollziehbar und transparent.
Das heißt, nachhaltige Produktionsstrategien und Aktivitäten, die wären jetzt gerade in Zeiten, wo teils radikale Preissteigerungen in allen möglichen Teilen der Wirtschaft uns angelastet wären, die gewinnen an zusätzlicher, auch wirtschaftlicher Relevanz, nehme ich an.
Das ist ja genau das Problem. Einerseits ist es ja ein bisschen tragisch, diese Inflation oder diese Preissteigerung. Und auf der anderen Seite ist es ein sehr, sehr toller Hebel für Unternehmen, sich jetzt intensiv damit zu beschäftigen. Und wir merken es ja auch innerhalb unseres Studienganges, dass wir machen sehr viele Praxisprojekte. Also das heißt, wir arbeiten mit Unternehmern zusammen, um für sie Lösungen zu finden, die sie tatsächlich im Alltag umsetzen können. Und im letzten Jahr haben wir so viele Nachfragen wie noch nie an unsere Studierenden. Ja, könnt ihr uns jetzt für das ein oder andere Problem hier speziell im Green Marketing Lösungen anbieten, in Konzepten, in Marketingkonzepten, weil es jetzt opportun ist und fast gefordert wird und vor allem von den Eigentümern gefordert wird, hier nachdenken zu wollen, damit diese Preissteigerungen oder dieser immense Energiepreissteigerungsboom bewältigt werden kann. Wie kann man reduzieren? Und so schlimm jetzt die Situation vielleicht für uns Konsumenten sind, wo alles immer teurer wird, ist schon der Gegenpart, dass Unternehmen alles dazu tun, natürlich schon aus Eigeninteresse dafür zu sorgen, dass solche Preissteigerungen irgendwie im Rahmen gehalten werden. Man weiß ja auch als Unternehmer, man kann nicht endlos Preise erhöhen. Und das bringt natürlich einen weiteren, sage ich einmal, guten Hebel für Thema Klimawandel. Es gibt einen guten Hebel zur Ressourcenschonung und es gibt einen sehr, sehr guten Hebel, nachdenken zu wollen über Dinge, die ich Ihnen vorher nie nachgedacht habe.
Wie greifen Sie in das Projekt Innovationscamp Waste to Value ein, als Marketing-Experte, als Experte für Green Marketing?
Da freuen wir uns schon auf die Ergebnisse, die ja von den verschiedensten Unternehmen jetzt durchs Nachdenken, durch die Workshops, die mit diesem Innovationscamp gestartet werden, und ich darf ja da dabei sein. Und für mich selbst ist es ein tolles Erlebnis, zu sehen, zu hören, wie Firmen und große Firmen, namhafte Firmen, sich um Sachen, die sie bis jetzt, wie gesagt, vernachlässigt haben, neue Konzepte, neue Ideen, Produktinnovationen anbieten, diese dann in Konzepte, Marketingkonzepte zu gießen und zu sagen, diese innovativen Produkte, die jetzt hier entstehen, auch dementsprechend kommunizieren zu können, die Nutzbarkeit darzulegen und natürlich immer auch den Hinweis auf die Umweltfreundlichkeit, auf den besseren CO2-Abdruck. Und das ist das, wo ich sage, dieses Innovationscamp hat mich in den vielen Besuchen, die ich da mit begleiten durfte und zuhören durfte, was es hier für Innovationen gibt, auch selber inspiriert, kreativ zu werden, auch in diesen Angeboten kreativ zu werden, mitzudenken, was man aus sogenannten Lebensmittelabfällen oder Nebenprodukten, wie es so schön heißt, alles neu generieren kann, neue Ideen zu machen. Und jetzt ist ja die Kreativität eines der größten Vorteile von Green Marketing Studierenden. Die Kreativität ist eines der Hauptvorteile, Komponenten, womit unsere Studierende arbeiten. Und jetzt gepaart mit neuen Ideen, diese umsetzen zu können in machbare Projekte, dafür denke ich, dass jetzt dieses Innovationscamp ein toller Anlass ist.
Wunderbar, kraftvolles Schlusswort. Ich danke herzlich für Ihre Zeit und spektakulär, wie die Netzwerktools der EcoPlus da ineinander greifen können und die Unternehmenspartnerinnen von geballtem Wissen, das wir jetzt in den letzten Minuten auch zu hören bekommen haben, profitieren können. Vielen herzlichen Dank und gutes Gelingen bei Ihrer Mission.
Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Finanziert wird dieser Podcast vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE. Noch viel mehr über die Cluster Niederösterreich und alle anderen Programme von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur erfahren Sie auf www.ecoplus.at. Produziert wird Unternehmen Wissenschaft in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Infos und Kontakt via www.fritzhutter.com.